Und ich, was ich mir sehr wünschen würde, wäre, dass es noch einen viel stärkeren Fokus auf Kultur gibt.
Der oder die eine oder andere von euch wird sich jetzt vielleicht fragen, was New Work denn mit Kultur zu tun hat. Damit ganz herzlich willkommen hier im Idee-Quadrat-Podcast, in dem ich mit unterschiedlichen Menschen zu unterschiedlichen Themen spreche und immer irgendwas mit New Work natürlich hinten dran ist, also einer neuen Arbeitswelt. Und ich spreche diesmal mit Christine Jung, die zum einen Friedhof Bergmann selber kennengelernt hat, mit ihm zusammengearbeitet hat und das Thema New Work nochmal aus einer ganz eigenen Perspektive oder verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Das hat mir riesig Spaß gemacht hier am Montagmorgen. Es öffnet einfach nochmal ein paar Blickwinkel, glaube ich, die in diesem ganzen Diskurs um New Work wirklich wichtig sind. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Den Spaß haben wir zumindest im Gespräch gehabt. Das wird dir gleich auffallen.
Genau. Du siehst, wir zeichnen halt einfach mal zwischendurch auf und ich freue mich, dass du da bist am Montagmorgen um 8 Uhr, weil ich dich gezwungen habe, so früh hier zu sein, glaube ich. Bist du wach oder hast du Kaffee oder hast du, wie geht's dir am Montagmorgen?
Ja, ich habe heute Morgen tatsächlich ein bisschen länger geschlafen wie üblich. Ich war schon habe bis 6:30 geschlafen. Oder meistens bin ich so zwischen 5:45, 6:00 wach. Und dann ist Kaffee sowieso immer das Erste. Und erstmal in Ruhe in den Tag kommen und alles Nötige besprechen. Und dann ein bisschen durch Social Media zoomen, gucken, was ist so angesagt, lass ich mich inspirieren, wo will ich was dazu sagen und dann so geruhsam in den Tag starten. Und ich freue mich total, dass das heute mal ein ganz ungewöhnlicher Anfang ist, weil ich einfach schon total lange gerne mal mit dir quatschen wollte.
Ja, ich meine, wir haben ja schon immer mal wieder gequatscht sozusagen, aber halt noch nicht in irgendeiner Weise, dass wir uns wirklich dafür Zeit genommen haben und gesagt haben, komm, wir gucken mal auf die gemeinsamen Themen. Also sagen wir mal, wenn wir das bei meinem Podcast veröffentlichen, du hast auch einen, da kommen wir gleich sicherlich auch nochmal kurz dazu, dann kennen mich die Leute zumindest schon, weil sie immer mal wieder reingehört haben. Aber magst du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du, aus welcher Perspektive sozusagen denkst du, wo kommst du her?
Wer bin ich und wenn ja und wie viel oder wie
alt? Genau, fünf mindestens.
Also Christine Jung, Coach und Prozessbegleiterin. Ich bin freiberuflich als Coach und tätig, das seit über 14 Jahren. Und ich unterstütze, um das erstmal vorab zu sagen, um dann zu erklären, was ich mit New Work am Hut habe. Ich unterstütze Menschen herauszufinden, wie sie selbstbestimmt ihr eigenes gestalten können, damit sie tun können, was sie wirklich, wirklich wollen. Und genau das ist das Stichwort, wirklich, wirklich wollen. Ich war ganz jung und ganz frisch am Start als Coach und bin da eigentlich mit größtmöglicher Naivität reingegangen. Das darf man manchmal nicht erzählen, aber das ist nun mal die Realität. Mir hat jemand gesagt, fang einfach an. Ich hatte durchaus Blut geleckt. Dann hast du 4, 5 Coaching-Kunden und dann läuft das. Das war aber tatsächlich die niedrige Schwelle, die ich gebraucht habe, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht angefangen. Es war ein bisschen anders, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und in dem Frühjahr, als ich mich selbstständig gemacht habe, 2007, sind mir mehrere Dinge über den Weg gelaufen, weil ich habe zunächst mit Arbeitslosen gearbeitet, damals unter den ganz neuen Hartz-IV-Möglichkeiten, wo ganz, ganz viel in die Weiterbildung gegeben worden ist. Und so das Thema war, wie kriegen wir die Leute in den Arbeitsmarkt, war ganz viel Engagement da und ich hatte die Chance bekommen, eben im klassischen Bewerbungstraining mit Arbeitslosen zu arbeiten und war hoch motiviert und habe relativ schnell gemerkt, dass es nur überhaupt nicht reicht, ein tolles Anschreiben und einen tollen Lebenslauf, den sie ja eh nicht hatten, um irgendwie auf Fuß fassen zu können. Und als ich dann so über das Thema Stärken und Fähigkeiten gestolpert bin, dachte ich, ja, das ist ja total wichtig, dass sich die Leute darüber mal Gedanken machen, denn sie haben sie ja auch, ne? Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema näher zu beschäftigen. Und dann sind mir drei Dinge über den Weg gelaufen, die aufeinander aufbauen tatsächlich. wegweisend für mich geworden sind bis heute. Das war einmal, jetzt muss ich gerade wieder überlegen, weil ich mit Namen, wer heißt da? Ach ja, ich habe alles in Blogbeiträgen geschrieben, ich komme dann auf den Namen nicht. Jedenfalls war das ein ganzheitlicher Ansatz, wo es darum ging, viele verschiedene Perspektiven mit aufzunehmen und sich klarer darüber zu werden, wer bin ich. Das fand ich extrem inspirierend, weil so einen ganzheitlichen Ansatz 2007 gab es kaum welche.
Okay.
Als nächstes sprang mich förmlich ein Buch von Barbara Scher an, mittlerweile sehr, sehr berühmt, sehr bekannt, Wishcraft, nach wie vor der Klassiker, auch immer noch erhältlich. Und da bin ich das erste Mal über den Begriff des Wesenskernes gestolpert. Aber was mich bei ihr so besonders angesprochen hat, war, dass sie so sehr pragmatische, konkrete Tipps hat, wie ich denn herausfinden kann, was meins ist. Und inklusive dem, dass ja Menschen, die sich damit beschäftigen, ganz oft auf Widerstände stoßen und wie man damit umgehen kann. Das fand ich auch extrem inspirierend. Ja, und dann kam Frithjof Bergmann. Direkt im Anschluss, alles innerhalb von ein paar Wochen, 2007 auf dem Kirchentag im Juni. Ich bin da hingegangen aus demselben Grund, weil ich mich mit dem Thema Arbeit auseinandergesetzt hat und hören wollte, was es dazu gibt. Und da kam dieser merkwürdige, bärtige, völlig untypische ältere Herr auf die Bühne und fing an, in einer Art und Weise zu reden, wie ich es noch ganz frisch von meinem Studium geprägt auch erstmal dachte, huch, was ist das? Und hing dann wie so viele an seinen Lippen, weil es mich so fasziniert hat, weil es mich so sehr abgeholt hat. Und dazu ist ja auch ganz wichtig zu wissen, so dass wirklich, wirklich wollen ist, wenn man sich damit beschäftigt, hat immer die Auseinandersetzung mit mir selber. Was heißt das für mich? Und in meinem Fall lief immer parallel von Anfang an mit, was heißt das für andere Menschen? Und damit ging es dann erst richtig los.
Ja, das ist ja schon mal ein spannender Einblick, der zumindest deine Perspektive auf diesen, sagen wir mal, inzwischen dann doch arg gebeutelten Begriff New Work zeigt, der natürlich aus meiner Perspektive sehr, sehr anknüpfungsfähig ist. Spannenderweise ist ja genau dieser Punkt, du hast jetzt gar nicht darüber gesprochen, oh, du bist in Organisationen unterwegs und entwickelst Organisationen und führst da irgendwie einen Kickertisch noch ein und machst da irgendwelche hippen Sachen, sondern du kommst aus einer ganz anderen Perspektive, eben dieser Arbeit mit Menschen mit Arbeitslosigkeit, was ich ja hochgradig wichtiges, spannendes und eben auch sozusagen aus meiner Perspektive soziale Arbeit, Menschen in prekären Lebensverhältnissen und so weiter und so weiter, eben auch hochgradig relevant finde für diese Perspektive auf das, was, sagen wir mal, ich fasse das mal zusammen, wir unter New Work verstehen. Hat sich da aus deiner Perspektive seit 2007, wo du dich damit beschäftigt hast, bis jetzt eine Veränderung ergeben? Also hat sich da, also wie hat sich dein Umgang damit weiterentwickelt? Und glaubst du, also mit dem Begriff New Work, also hat sich der sozusagen irgendwie weitergestaltet und hat sich gesellschaftlich auch da ein anderes Verhältnis ergeben? Oder wie würdest du da drauf gucken?
Ja, da gibt es inzwischen ja tatsächlich eine lange Geschichte, als Frithjof Bergmann entdeckt habe und sein Buch Neue Arbeit, Neue Kultur, war nach der ersten anfänglichen Begeisterung ja auch erstmal das Thema der totalen Ernüchterung, weil es zu diesem Zeitpunkt praktisch kaum irgendwas gab dazu. Und glücklicherweise kam ein paar Wochen später ein kleines Büchlein raus, was er mit der Stella Friedland zusammengeschrieben hat, wo einige Menschen darüber geschrieben haben, was es konkret bedeutet. Und einer der Aspekte neben dem wirklich, wirklich wollen, was mich ja dann so angefixt hat, war, dass es in Aachen an der TU einen Professor Gebhardt gab, der zu dem Vorläufer des 3D-Druckers geforscht hat. Und das war ja eines der Dinge, die Frithjof Bergmann ja so sehr herausgestellt hat, Menschen unabhängiger vom Arbeitsmarkt machen, damit sie sich selbst ein Verdienst ermöglichen können. Und dann war sozusagen erstmal das Forschen, wo gibt es eigentlich Leute, mit denen ich mich austauschen kann? Und dann habe ich halt eine ganze Reihe Leute peu à peu kennengelernt. Und das Netzwerk, in dem ich mich dann lange Jahre aufgehalten habe, war ein Netzwerk, ich sage es jetzt mal ein bisschen provozierend, der reinen Lehre. wie das ja oft auch in den Anfängen ist von irgendwelchen neuen Entwicklungen. Mhm. Und es war ein sehr eher dezentrales Netzwerk. Es war sehr männlich dominiert, durchaus auch mit den klassischen patriarchalen Mustern, die einfach nicht mitreflektiert wurden und an denen ich mich enorm abgearbeitet habe über die Jahre. Und insofern war das erstmal sowas ein bisschen Exklusives, aber auch ohne eine wirkliche gesellschaftliche Relevanz. Die Leute waren eher vor Ort mit dem jeweiligen beschäftigt, was ja auch verständlich ist, weil es ja auch viel, viel von einem fordert, ne, wenn man sich in dem Bereich engagiert. Und dann nach und nach kam dieses nur noch unter diesem, also für mich war von Anfang an der New Work immer in Verknüpfung mit neue Kultur. Also die Veränderung der Arbeitswelt kann immer nur mit der Perspektive auf den Menschen zusammenhängen und mit dem Schauen, was heißt es für mich und was heißt es für andere. Das lässt sich für mich überhaupt nicht voneinander trennen. Das war auch das, was mich persönlich so sehr motiviert hat. Und dann hat sich über die Jahre hinweg peu à peu New Work irgendwie auf einmal verselbstständigt und war auf einmal in aller Munde und inzwischen zudem ja zu Recht freulich, selbstkritisch und in Frage zu stellen, ist es nur der Kicker, ne? Das ist ja auch wieder veraltet. Ist es nur dieses, ich fühle mich wohler auf der Arbeit, mache aber ansonsten so weiter wie bisher. Da hat sich sehr, sehr viel verändert. Und für mich ist es inzwischen so, ich kriege das mit. Ich informiere mich da regelmäßig. Ich bin da, ich bekomme mit, wie Leute darüber schreiben, denken, durchs Netz. Und merke einfach mit der Zeit, wie wichtig es ist, diese anderen Aspekte auch mit hineinzubringen. Und mein Mann und ich, wir haben ja Frithjof Bergmann gleichzeitig kennengelernt und vor ungefähr 2 Jahren hat es bei uns auf einmal Klick gemacht, als wir gemerkt haben, wir haben inzwischen so eine lange Geschichte und uns so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, wir haben ja wirklich einen Beitrag zu leisten. Mhm. Das ist uns da erst richtig aufgegangen und der wirklich auch nochmal eine neue Perspektive mit hineinbringt. Und für mich ist es, weil du das ja auch erwähnt hast, warum ich auch an dem, was du machst, so interessiert bin, ist es immer auch die Sozialwirtschaft, die soziale Arbeit. Ich war im ersten Beruf Krankenschwester. Ich habe eine sehr, sehr enge innere Verbindung zu Menschen, die in unserer Gesellschaft benachteiligt sind. Und das war tatsächlich auch für mich eine große Auseinandersetzung am Anfang, weil ich dachte, boah, mit dem, was ich mache, das muss ich doch allen anbieten. Nur alle können sich das nicht leisten, also diese Auseinandersetzung. Und nach wie vor möchte ich da ganz viel erreichen und bewirken.
Ich glaube, ja, beziehungsweise, sagen wir mal, ist es eine These, dass wir also auf der einen Seite New Work zunehmend verstärkt brauchen werden mit Blick auf die aktuelle Corona-Pandemie-Situation. Wie gehen wir damit um? Wo kommen wir sozusagen oder wie kommen wir aus dieser Situation wieder raus? Wenn Corona vorbei ist, was wahrscheinlich so einfach irgendwie nicht funktionieren wird. Das ist so die eine Sache. Das habe ich, also ja. Ich habe mal irgendwann einen Beitrag geschrieben vor einem halben, dreiviertel Jahr oder sowas, als sozusagen ich hatte am Anfang so einen Schockmoment quasi, wo ich erstmal irgendwie diese Krise verarbeiten musste sozusagen und dann die Auseinandersetzung damit zu sagen, okay, was bedeutet das denn eigentlich auch für diesen Teil New Work? In welche Richtung kann das gehen? Und es geht ja eigentlich wirklich darum, wir haben eine Veränderung von ganzen Systemen. Also Systeme werden insgesamt in Frage gestellt. Das Arbeitssystem, sowas wie Wachstum insgesamt in Frage zu stellen. Macht es auf diese Art und Weise Sinn? Globalisierung. Das Politiksystem wird in vielen Teilen in Frage gestellt, weil man halt irgendwie sagen kann, wollen wir, also Demokratie, ich glaube, es gibt kein besseres System, was wir bisher haben, aber die Art und Weise der Demokratie, so wie wir sie aktuell haben, ist ja schon auch fraglich. Also 4-jährige Wahlzyklen beispielsweise. Wir hatten gestern hier in Baden-Württemberg Landtagswahl, wo man halt irgendwie dann, erstmal ein positives Ergebnis aus meiner Perspektive, aber wo man irgendwie sagen kann, okay, es geht dann immer alle 4 Jahre quasi darum, halt irgendwie sich neu zu positionieren, anstatt wirklich langfristige Themen sozusagen auf den Schirm zu nehmen. Und dann eben auch zu sagen, okay, wir werden durch die Corona-Pandemie, sagen wir mal, einen Umbruch im Arbeitsmarkt sehen. der ist aktuell noch nicht so richtig erkennbar. Auf der einen Seite haben wir nur die Gastronomie in Anführungsstrichen oder Kultur und Gastronomie, die aktuell hart leidet darunter. Das ist aber für die Wertschöpfung der Gesamtgesellschaft ein extrem kleiner Bruchteil. Das andere sehen wir aber noch nicht wegen, sagen wir mal, Kurzarbeit und diesen ganzen Instrumenten, die wir da drin haben. Und dann stelle ich mir halt eben so diese Frage gestellt, eben zu sagen, okay, wir brauchen eigentlich dieses Mindset von New Work, also wir brauchen so diese Fragestellung viel mehr, was brauchen wir denn eigentlich wirklich, also was wollen wir wirklich, wirklich tun? Wir brauchen aber auch auf der anderen Seite eben so eine Abkehr von der Lohnarbeit, das, was Friedhof Bergmann ja auch sagt, und dann eben die Frage, okay, wie kann man sich regional in viel kleiner vernetzten Räumlichkeiten sozusagen, also entweder in diesen Makerspaces oder Community oder Dorfstrukturen, also ich selber komme von so einem 700-Einwohner-Dorf aus dem Sauerland, deswegen so ungefähr kann ich mir das vorstellen, von der Größe her sozusagen, von den Leuten, die da sind. Was aber, und das finde ich ein wichtiger Aspekt, den du gerade erwähnt hast, viel mit der Kultur zu tun hat. Ja. Das ist so der eine Punkt, also wir brauchen sozusagen mehr eine Entwicklung in die Richtung. Und dann habe ich ja jetzt vor kurzem diesen Beitrag, sagen wir mal, in der Selbstreflexion geschrieben, ziemlich frustriert. Also tatsächlich kann ich ganz einfach und ehrlich zugeben, uns als Familie ging es zwischendurch, sagen wir mal, es ist eher so eine Wellenbewegung, dann geht es uns mal wieder ganz gut und zwischendurch geht es uns dann auch mal wieder richtig scheiße. Also mit drei Kindern im Homeschooling, dabei unterschiedliche Anforderungen. Den Kindern ging es in der Schule richtig gut, das muss man ganz klar dazu sagen. Das hat vielleicht was mit der Schulform zu tun, weil wir uns da nicht im staatlichen Schulsystem bewegen, sondern im anderen System. Und dann die Feststellung dabei, okay, ich sitze jetzt hier in meinem Homeoffice, finde das alles eigentlich ganz nett und habe hier viel Freiheit, viel Selbstbestimmung, viel Autonomie in der Art und Weise, wie ich mein Leben leben kann, und stelle dabei fest, ja, scheiße, das ist ganz schön anstrengend. Also sich mit Selbstbestimmung und Autonomie und so weiter zu beschäftigen. Und ich glaube zu behaupten, dass ich da mich ja schon mit befasst habe vorher. Und dass es aber in unserer Gesellschaft halt eben Millionen von Menschen gibt, die entweder auf ihrem Schulsystem, aus der Sozialisation, aus ihrem Ausbildungssystem, in der Hochschule, in Ausbildungsberufen und so weiter und so weiter und vor allen Dingen in der aktuellen Arbeitswelt überhaupt nicht auf Autonomie und Selbstbestimmung ausgerichtet sind. Genau. Und da die Frage, also das war die Frage, die ich dann in dem Beitrag am Ende sozusagen aufgeworfen habe, zu sagen, ist das Ende von dem New Work sozusagen, wie wir es eigentlich uns vorgestellt haben, schön in Firmen zu sitzen, und es geht eigentlich um den Kern der Autonomie und Selbstbestimmung. Also vielleicht das, wo wir hin sollen. Ja. Und ich dann teilweise wirklich die Fragen auch dabei habe, zu sagen, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll.
Ja. Also das ist eine ganz wunderbare Vorlage, weil das ist einer der Punkte, den viele Menschen, die sich mit New Work beschäftigen, ohne sich über die Wurzeln, wo es eigentlich herkommt und um was es geht, nicht verstanden haben. Es ist extrem radikal. Es geht nicht nur darum, dass im bestehenden System Verbesserungen durchgeführt werden, sondern jegliche Veränderung, und alle, die sich da im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende damit beschäftigt haben, wissen, es kann immer nur da funktionieren, wenn der ganze Mensch in den Blick genommen wird. Und der ganze Mensch ist nun mal mit Erfahrungen, Gefühlen, Emotionen behaftet und geprägt von unterschiedlichsten kulturellen Einflüssen, familiären Einflüssen. Und wir müssen wirklich einen Fokus darauf, nicht müssen, aber es wäre doch sehr empfehlenswert, den Fokus vermehrt darauf zu legen, wie können wir menschliches Miteinander schaffen. Das ist einer der Gründe, so in dem New Work, von dem ich herkomme, lief das ja ganz stark unter dem Begriff der Bildungszentren, und die sind auch bis heute ein Thema. Also Orte zu schaffen, du hast es eben ein bisschen anders benannt, Makerspace, aber da ist ja auch die spannende Frage, ist es das Gleiche? Mit Bildungszentren Orte anzubieten, in denen Menschen diese Thematik aus beiden Perspektiven erforschen können. Und diejenigen, die gescheitert sind, sind an den klassischen Dingen gescheitert. Wir müssen in dem System klarkommen, in dem wir jetzt leben. Das heißt, bestimmte Fördermöglichkeiten, Fördertöpfe und so weiter sind da vielleicht nicht da. Aber auch als ein möglicher Aspekt, aber auch das menschliche Miteinander hat dann nicht so gefunzt, wie man sich das mal in der ersten Welle der Euphorie gedacht hat. Und das ist ja alles längst bekannt. Es braucht die Euphorie, es braucht die Begeisterung, um was Neues auf den Weg zu bringen, aber es braucht dann die solide Arbeit. Wie geht's weiter? Da scheitern ja auch viele Startups dran. Und das heißt, es gibt ja inzwischen eine Fülle von Ansätzen, die ja Gesellschaft versuchen, neu zu denken. Da müssen wir natürlich auch nochmal einen kritischen Blick auf die Berichterstattung der Medien werfen. Ne? Wer macht was wie bekannt oder nicht. Ne? Also es gibt total viel Tolles, aber es ist wie so, wenn man auf den Frühling wartet. Passt jetzt gerade ganz gut in die Analogie, vor allem wenn ich rausgucke, trübes Wetter. Man weiß, der Frühling kommt, aber man sieht einfach noch nicht wirklich was. Ne? Es gibt so ein paar kleine Pflänzchen, ein paar kleine Knospen und ja, in dieser Hoffnung, auf die wir da ja zurückgreifen, wir wissen, dass der Frühling kommt, nur in Bezug auf die gesellschaftlichen Veränderungen wissen wir es nicht. Und sind dann immer wieder in einem Status, wo es darum geht, zu sagen, wo nehme ich eigentlich die Motivation her, weiterzumachen? Wo nehme ich die Energie, wo nehme ich die Kraft her? Wenn ich dann auch und in Situationen geworfen werde, die du jetzt für dich in der Pandemie als Familie auch sehr deutlich und klar beschreibst, Situation, in denen viele, viele Menschen dauerhaft leben. Und es ist insofern auch eine Riesenchance, dass Menschen mit besserem Bildungshintergrund, mit besserer finanzieller Ausstattung in eine existenzielle Fragestellung mal geworfen werden und mal gucken, was heißt das jetzt eigentlich für mich? Welche Antworten finde ich? Wie gehe ich damit um? Kann ich das überhaupt alleine? Was hilft mir denn im Umgang damit? Ist es der Rückzug? Kann es ja auch mal sein, ne? Oder punktuell oder immer wieder. Oder ist es wirklich das Suchen und der Austausch mit anderen Leuten, das gemeinsame Forschen mit der Bereitschaft, da auch selbstkritisch immer wieder drauf zu gucken, wie kriegen wir das jetzt miteinander hin? Und das von vornherein mitzudenken, das finde ich so wichtig. Von vornherein mitzudenken, es wird Schwierigkeiten geben. Wir werden Reibereien haben, wir werden Konflikte haben. Und lasst uns das bei allem, was wir tun, von Anfang an mitdenken. Mhm. Ja, leider nicht gut genug drin, weil es meine Kapazitäten sprengt. Aber ich habe mich so insofern mit dem Ansatz auseinandergesetzt, dass ich ihn verstehe und total spannend finde, das ist die Soziokratie, die einfach ganz tolle Instrumente bereithält, von Anfang an die Menschen mit auf den Weg zu nehmen in allen Aspekten und es mitzudenken und Lösungen dafür anzubieten, wie kriegen wir Konflikte im besten Fall gelöst. Das heißt auch nicht, dass es immer und jederzeit klappt, aber das Instrumentarium ist wirklich vielversprechend. Und also eigentlich heißt es mehr Mut zu sich selbst, zu uns selbst, Austausch mit Menschen, die da vielleicht schon ein Stück weiter sind, weil Lebenserfahrung, weil Auseinandersetzung, welcher Art auch immer, dazu geführt hat, dass sie gewisse Umgänge damit gefunden haben, Bereitschaft zu experimentieren, sich auf Neues einzulassen, ohne gleich den stabilen, festen Boden zu verlassen. Also neue Schritte, man muss nicht immer gleich alles auf einmal umschmeißen. Das ist ja eher so eine Haltung, die wir als junge Menschen noch innehaben. Ne? Zu sagen, ja, jetzt aber radikal. Und das hat ja auch seine Chancen und seine tollen Möglichkeiten, weil damit auch Dinge mal radikal infrage gestellt werden und Neues ermöglichen. Aber je älter wir werden und von unseren Erfahrungen geprägt sind, ist es trotzdem wichtig, weiterzugehen, loszugehen, aber zu sagen, wenn es schwierig wird, da gibt es was mich auffängt, welcher Art auch immer.
Ein paar Anmerkungen dazu. Also zum einen Soziokratie stelle ich gerne in die Shownotes, falls sich damit jemand näher beschäftigen will. Auch Soziokratie 3.0 ist eine spannende Auseinandersetzung, weil das sind einfach, also Soziokratie als Methode selber oder als Modell selber sozusagen, ist dann schon sehr strikt wieder gedacht. Soziokratie 3.0 versucht es auf so ein sehr flexibles System aufzubauen, wo man sich wirklich einfach auch mal Instrumente rausgreifen kann und einfach mal irgendwie sagen kann, probiere ich mal aus, vielleicht in meinem Team, in meiner Organisation. Organisation oder auch in meinem einfachen Umfeld, ja, weil wir sind ja noch gar nicht, das finde ich den spannenden Punkt, auf der Ebene von Organisationen, wo ich vielleicht dann oder wo wir vielleicht zum Schluss dann auch nochmal irgendwie hingucken können. Spannend finde ich das, was du sagst, also auf der einen Seite New Work als radikaler Ansatz der Gesellschaft oder die Gesellschaft neu zu denken. Gleichzeitig sagst du, das Radikale, also die Revolution sozusagen, das Innovative, ja, ist natürlich immer mit einem Verlust sozusagen verbunden. Also ich lasse das eine weg und deswegen, du hast gerade dafür plädiert, wenn ich dich richtig verstanden habe, eher die Leute zu fragen, die sich schon damit auskennen, die sich schon mal damit beschäftigt haben, um sozusagen nicht sofort den Boden unter den Füßen weggerissen zu bekommen. Und dazwischen hänge ich, also hieße New Work, natürlich ein bisschen sehr überspitzt formuliert, alle machen sich selbstständig und sozusagen gehen raus aus dem existierenden System, so wie sie es haben, oder hieß es, okay, es braucht erst die Arbeit sozusagen an mir selber und dann braucht es, ich hänge vielleicht an so einem Rezept, was ich gerne hätte, ja, so. die drei Schritte, ja, so. Also erst muss ich mich mit mir selber auseinandersetzen und habe dann sozusagen das Bild im Kopf von dem, wie ich gerne sein wollen würde. Dann reduziere ich meine Arbeitsstelle, um sozusagen das Drittel von Friedrich Bergmann, was er da teilweise beschreibt, zu erreichen, um dann die Kapazität überhaupt dafür zu haben, das zu tun, was ich gerne tun wollen würde. So. Oder wie würdest du da, was ist ein Vorgehen sozusagen oder ein Rezept? Ja, keine Ahnung.
Ja, ein Rezept, das wär's, ne? Also, wenn, dann kann es ja nur ein hochflexibles Rezept sein, nicht wo auf jedem Rezept draufsteht, mach dies, mach das und das war's dann, ne? Sondern, ja, das ist, ich glaube, wir leiden alle unter dem Preis der Individualisierung. Wir haben sie lange, lange extrem gehypt und wenn Zukunft funktionieren soll, müssen wir wieder viel mehr in Richtung Community-Kooperation denken. Und ich denke, es ist ein wesentlicher Unterschied zu trennen zwischen meiner individuellen Situation, die eben auch durch individuelle Faktoren geprägt ist, und meinem Engagement für eine Zukunft, die mehr ermöglicht, als jetzt da ist. Das heißt, es werden, so brutal das klingt, immer Menschen im System verlieren. Und das wird ganz oft überhaupt nicht klar ausgesprochen, weil wir können nicht alles und jedes wuppen. Wir leben es ja an der Pandemie. Es sterben Menschen, Punkt. Mhm. Und das ist ja so etwas, was uns ganz, ganz schwer fällt, mal zuzulassen, diesen Gedanken. Es gibt Menschen, die werden scheitern. Es gibt Menschen, die verlieren. Wenn das nicht die radikale Anfrage an die Individualität ist, dann weiß ich es nicht. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt mit meiner individuellen Situation trotzdem klarkommen und schauen, was habe ich jetzt noch für Spielräume? Und das ist ja ein Begriff, mit dem ich sehr gerne arbeite, also Spielräume. Weil wir sind natürlich als Kinder unserer Wahrnehmung, unserer Prägung immer sehr auf das fokussiert, was wir gerade vor uns liegen. Und auch wenn wir sehr reflektierte Menschen sind, ist es so, bestimmte Dinge sehen wir nicht. Das ist also auch ein Punkt, finde ich, der wichtig ist zu akzeptieren. Und wenn ich das akzeptieren kann und es mir besser gelingt, dann bin ich vielleicht auch eher bereit, mich mit Ansätzen oder vor allem anderen Menschen auseinanderzusetzen, die sagen, hast du mal an dies oder das oder jenes gedacht? Und das erweitert wiederum meine Spielräume, wenn ich in der Lage bin, mich darauf einzulassen und aus einer anderen Perspektive nochmal auf mein Leben zu gucken und zu sehen, oh, du hast es ja im Ansatz so ein bisschen beschrieben. Also es ist ja nicht alles schlecht, was momentan gerade in deiner Situation da ist, sondern ja, hey, unsere Kinder sind in einer guten Schule. Das ist auch große Entlastung. Mhm. Und wir sind privilegierter noch als viele andere Menschen. Kein Thema. Aber wir tun uns ja auch schwer damit, das Positive erstmal anzuerkennen und zu würdigen und zu sagen, hey, das ist gut und das nährt. Also ist auch etwas Schönes, dem auch Raum zu geben und immer wieder, naja, ich bin nicht so ein Fan von, um es zu feiern, zu sagen, das ist nicht so meine Wortwahl, aber das zu würdigen, sich immer wieder klar zu machen, was alles Gutes da ist. Weil wer sein Auto nicht mit Benzin füllt, kann nicht fahren, um es mal ganz pragmatisch zu sagen. Und dann, ja, dann gucken, bezogen auf eine sehr akute Situation, von der wir nicht wissen, wie lange sie noch in welchem Maße uns unsere Gesellschaft fordert, uns als Einzelne fordert, zu schauen, wohin lenke ich jetzt mein Auto, wie viele Lenkungsmöglichkeiten habe ich, kann mir jemand eventuell helfen, vielleicht auch nochmal etwas zu erreichen, was ich jetzt nicht sehe und wahrnehme. Und das heißt, bei der Frage nach dem Rezept, finde ich solche virtuellen Austauschräume so wahnsinnig wichtig, die wir ja jetzt in der Pandemie ja auch kennengelernt haben, wo jetzt zum Beispiel die Raketinnen Experimentierräume bereithalten, wo es mal darum geht, über das Herkömmliche hinaus sich mal mit anderen auszutauschen und sich inspirieren zu lassen, neue Perspektiven zu entdecken. Es braucht noch viel, viel mehr solche mit Leichtigkeit und spielerischem und jenseits dem üblichen Räume, in denen wir neue Erfahrungen machen können und die nähren. Also das war ja für mich auch eine mega spannende Erfahrung, dass Online-Meetings zum Beispiel bei den Raketinnen, aber auch andere nährend sein können. Ich hätte mir das vorher nicht vorstellen können. Oder dass ich... als ich letztes Jahr meine Videomasterclass abgeschlossen hat, die Andrea Balschuh uns dann einen Sänger, der 3 Songs live für uns Performance hat, geschenkt hat, als Dankeschön nochmal. Ich, auch wenn ich nicht der größte Fan dieses Musikers sein werde, es hat mich so genährt, weil damit diese Wertschätzung, dieses Besondere verbunden war, dachte ich, wow. Auch wenn ich immer noch viel lieber Leute in echt treffen möchte. Also es geht so viel mehr. Und neue Kultur heißt ja auch, ich kann ja nur in dem Maße mich einbringen und tätig werden, wenn ich selber ausreichend immer wieder genährt bin. Und das heißt nicht nur auf die Herausforderungen zu gucken, die da sind, Management, auch so furchtbar technokratischer Begriff, einen Umgang damit zu finden, sondern eben zu gucken, und da leite ich eben ganz viel ab aus dem, wenn ich weiß, was mich wirklich motiviert und mir Freude macht, was ja in meinem Ansatz wesentlich ist, mit den Menschen zu erarbeiten. Wie kann ich das in vielfältigen Kombinationen über das hinaus, was in meinem Coaching-Thema ist, in die Gesellschaft auch einbringen?
Das wäre so die Anschlussfrage gewesen. Also das ist sozusagen sehr auf die Person bezogen. Also sozusagen, ja. wenn ich mich selber nähere, finde ich ein spannender Begriff, ja, so irgendwie, also entsprechend das finde und neue Wege probiere, sozusagen auch für mich selber, dann habe ich die Möglichkeit, sozusagen Gesellschaft zu gestalten, auch damit, indem ich mich dann wieder in die Gesellschaft einbringe oder in die Systeme der Gesellschaft einbringe. Ich hänge so ein bisschen daran zu überlegen, okay, wir haben eben das, was ich eben gesagt hatte, mit diesen verschiedenen gesellschaftlichen Systemen, die sozusagen auf jeden Fall mal eine Runderneuerung bedürfen, sozusagen. Ja, also unser Wirtschaftssystem sicherlich rein auf Wachstum ausgerichtet in vielen Bereichen. Es gibt natürlich inzwischen tolle andere Beispiele. Mhm. Vielleicht die kleinen Pflänzchen, du eben genannt hast. Um im Bild zu bleiben, hat es jetzt letzte Nacht hier auf dem Feldberg 70 Zentimeter Neuschnee gegeben, ja, wo man dann halt irgendwie, also nicht hier, sondern halt eben im Schwarzwald oben, ja, wo ich dann denke, okay, da ist erstmal nichts von Frühling, sondern da ist erstmal tiefster Winter. Und dann die Frage, wie siehst du da, also wird es eine Veränderung dieser Systeme darüber geben, dass sich Menschen ändern, oder muss man sozusagen da nochmal an die Systeme anders rangehen? Also ich habe ein bisschen die Befürchtung, sozusagen, dass es immer einzelne Menschen geben wird, die sozusagen andere Wege gehen, aber dann gibt es andere sozusagen Systeminteressen und die Selbsterhaltungstriebe der Systeme bestätigen sich dann, entsprechende Personen werden dann diese Systeme anleiten und damit hat sich das mit der Selbstbestimmung in Anführungsstrichen mehr oder weniger erledigt. Also ich gucke auf das Bildungssystem, Staatssystem, also staatliche Bildungssystem vor allen Dingen. Ich gucke aber eben auch auf andere wirtschaftliche Systeme, wo es dann eben nicht um Selbstbestimmung oder die positive Entwicklung sozusagen geht, sondern eigentlich eher um den Erhalt eines alten Systems.
Ja, also das ist mir auch ein ganz wesentliches Anliegen, auch wenn ich überwiegend individuell arbeite. Es gibt ja in meinem Ansatz auch das Angebot für Unternehmen, da nochmal neu zu gucken. Aber die Veränderung der Strukturen des Systems ist ein ganz wesentlicher Aspekt und das ist ja auch mit meinem begrenzten Wissensstand inzwischen gut belegt, dass das Individuelle, dass das in keiner Weise reicht. Menschen haben ja aus gutem Grund immer wieder Strukturen entwickelt und Organisationen gefunden, um mehr zu ermöglichen, mehr zu erreichen. Und das heißt, Unternehmen, und das sind ja diejenigen besonders gefragt, die noch flexiblere Strukturen ermöglichen können, die nicht schon weltweit vernetzt verflochten sind, die dann wirklich ihre Räume nutzen und ein Stück weit mit integrieren, auszuprobieren, Neues zu testen, zu ermöglichen. Aber die sind natürlich genauso in die Bedingungen unseres Wirtschaftssystems auch erstmal wiederum eingeflochten. Das heißt, es ist eine Mischung wie im Individuellen, wie auf der Organisation, Orga-Ebene, ein immer wieder testen, ausprobieren, spielen in einem Rahmen, der Neues ermöglicht und gleichzeitig nicht gleich alles kaputt macht, wenn es schief geht. Und insofern ganz, ganz klares Ja. Die Unternehmen, die da sind, auch mehr in die Öffentlichkeit zu bringen und zu sagen, hey, da gibt es oder gibt es zunehmend mehr und da gibt es richtig tolle. Gleichzeitig aber auch den Preis dafür zu bezahlen, weil das ist auch das, was mich im Zusammenhang mit dem Überthema New Work beschäftigt. Letztendlich kommen wir manchmal, ich versuche es mal in Worte zu fassen, kommen wir ja immer mit so einer Energie, mit so einem Schwung und wahrscheinlich auch einer gehörigen Portion Idealismus und sagen, ja, jetzt aber, jetzt verändern wir, jetzt machen wir alles neu, um dann eben festzustellen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, geht dann doch nicht ganz so. Und ich glaube, je erfolgreicher die Politik der kleinen Schritte ist, beharrlich, immer wieder testend, ausprobierend, in einem gewissen geschützten Rahmen, aber trotzdem Neues wagend, verändert sich ein System peu à peu in eine andere Richtung. Das ist kaum wahrnehmbar und kann dann auch zu Frust führen. Und gleichzeitig, und das sehe ich eben auch, ist es die Gefahr, dass wir aufgrund des Klimawandels, aufgrund der weltweiten Herausforderungen, die wir mit Migration und haben, die Zeit uns davon rennt. Also und nicht genügend Zeit haben, um das alles zu tun. Und das ist eigentlich noch mehr die Aufforderung an Menschen, geht los, guckt, was möglich ist und tut es.
Also die Frage hatte ich wirklich gerade im Kopf zu sagen, lass uns einmal rauszoomen aus unserer, sagen wir mal, sehr komfortablen westeuropäisch und dann noch hier in unserem Gespräch hochintellektuellen Welt hin zu einer globalen Perspektive. Du hast das Thema Klimakatastrophe angesprochen, auf die wir zusteuern, zunehmend Gas geben. Also wenn wir da die Zahlen dazu angucken, dann ist ist ein exponentielles Wachstum seit den 80er Jahren, spannenderweise. Ja. Also eigentlich seit dem Club of Rome sozusagen haben wir erstmal richtig nochmal irgendwie Öl ins Feuer gegossen sozusagen, damit die ganze Kiste richtig schön brennt. Aber die Frage ist, okay, ist es eine Diskussion, die wir hier in unserer westlichen Welt führen, weil wir irgendwie so komfortabel in unseren Kellern sitzen, also ich in meinem Keller, ich weiß nicht, du bei dir in deinem Arbeitszimmer wahrscheinlich, und es uns so schön gut geht und wir deswegen darüber reden können. Aber wie sieht es sozusagen global aus? Keine Ahnung, sagen wir mal Indonesien, Bangladesch, keine Ahnung, afrikanische Länder. Wie würdest du die Situation einschätzen? Ist New Work aus dieser anderen, größeren Perspektive sozusagen auch eine Idee zumindest für andere Länder in dem Bereich? Oder ist es so ein westliches Luxusding? Jetzt müssen wir uns da aber mal endlich irgendwie ein bisschen bewegen. Wie würdest du das einschätzen?
Gut, ich würde mich jetzt nicht unbedingt als Expertin in dem Bereich bezeichnen, aber ich versuche meine Meinung oder und das ist, finde ich, Teil des Themas, begrenzten Sicht auf das Ganze. Das tut uns sehr gut, das uns einzugestehen, dass die meisten von uns wahrscheinlich aus dieser Perspektive, die du gerade beschrieben hast, gar nicht ausreichend informiert sind. Und das wäre ja ein erster Schritt, da mal eine größere Offenheit zu entwickeln. Also ich weiß einfach von Fridtjof her, dass der Zeit seines Lebens in den unterschiedlichsten Ländern aktiv gewesen ist und sich dort engagiert hat und immer wieder versucht hat, auch auf politischer Ebene und auf Unternehmensebene mit Leuten in Gespräche zu kommen, und hat da ja durchaus auch einiges bewirkt. Zweite, was mir so einfällt, ist, eine Arroganz der westlichen Perspektive ist ja zu sagen, wir hätten es und die anderen müssten alle lernen. Und das stimmt einfach von vorne bis hinten nicht. Es gibt weltweit extrem spannende Initiativen. Ich kann jetzt so unvorbereitet nicht aus dem Stegreif welche nennen, aber ich weiß, dass es so ist, die vielleicht sogar für uns innovativ wären und von denen wir lernen könnten, weil die unter gänzlich anderen Bedingungen gucken müssen, wie das bei ihnen funktioniert. Und da könnten wir uns von inspirieren lassen. Und das ist eine Haltung, und das ist ja eh das Thema, mit welcher Haltung gehe ich in das Ganze rein, die ich schon wesentlich finde. Zweites wesentliches Thema, wir wissen, dass der Feminismus, egal welcher Couleur, jetzt mal als globalen Begriff benutzt, stark entscheidend dafür sein wird, wie unsere Zukunft aussehen wird, weil wir einfach gut belegt inzwischen wissen, auch wenn es unbequem ist und wir Frauen natürlich auch unseren Anteil haben, beziehungsweise alle Geschlechter, dass die Welt so geworden ist, wie sie ist, brauchen wir unbedingt auch das ganze Know-how, was Frauen über die Jahrtausende entwickelt haben, dass das entsprechend jetzt mal integriert wird. Und da sind wir ja auch wieder ein Stück weit bei dem Thema Kultur. Da ist eben ganz, ganz viel Know-how da. Und in aller Vorsicht, weil das ist eine extrem komplexe Thematik, und ich hoffe, ich trete niemanden auf die Füße, aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor für unsere Zukunft. Und ja, also das wäre jetzt so mal das, was mir ad hoc einfällt. Es gibt mit Sicherheit noch wesentlich mehr Dinge.
Dann, also ich stimme dir da voll zu. Also die eine Perspektive Feminismus, die Frauen sozusagen, die Perspektiven, die sie, glaube ich, wirklich weltweit haben. Als nur ein Beispiel Mohammed Yunus in dieser Mikrokredite, die er explizit nur an Frauen vergibt, mit dem Wissen dabei sozusagen, dass sie deutlich besser mit dem Geld umgehen können als die männliche Perspektive damit, um wirklich Gesellschaft dann in den anderen Fällen sozusagen zu gestalten. Und wirklich die Frage, ist unsere Gesellschaft diejenige, die erstrebenswert ist, sozusagen, global gesehen ganz sicher nicht, weil wir dann irgendwie 5 Erden bräuchten, wo wir jetzt schon 2,5 brauchen, sozusagen, irgendwie davon, was eine ziemlich absurde Geschichte ist. Dann vielleicht von da aus nochmal wieder eine andere Perspektive. Ich hatte das eben nur so ganz, ganz kurz einmal angetriggert. Wir beide unterhalten uns hier auf einem, sagen wir mal, intellektuell relativ hohen Niveau über spannende Themen, mit denen man sich sozusagen irgendwie austauschen kann für Menschen, weil wir damit sind wir eingestiegen in prekäreren Arbeitsbedingungen. Das werde ich immer wieder gefragt, ja. Also wenn ich sozusagen in Organisationen bin und auch diese Ideen von Bergmann auch mit reinbringe, weil ich die gerade für die soziale Arbeit relevant finde, zu sagen, ja, das ist ja schön und gut, aber für unser Klientel, ja, also das sind immer auch solche Bilder im Kopf, die dann entstehen und spannende Begrifflichkeiten. Für unser Klientel ist das ja aber nichts. Ja, also, oder auch das, was teilweise auch damit reingeht, für unsere Führungskräfte ja okay, aber für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, keine Ahnung, sagen wir mal, auch da wieder überspitzt formuliert, Pflegekräfte, teilweise ausländische Pflegekräfte, Erzieherinnen, Erzieher sozusagen in sozialen Berufen, die nicht unbedingt ein Studium absolviert haben und so weiter und so weiter. Also, eine Überhöhung sozusagen von irgendeinem intellektuellen Anspruch. Wir verstehen das zwar, was du da sagst, aber das hat ja mit den Menschen oder die Menschen sozusagen, die für uns arbeiten oder die in unseren Organisationen sind, die verstehen das ja gar nicht. Wie würdest du das sehen? Also ist sozusagen diese Beschäftigung mit Selbstbestimmung, Autonomie etwas für alle oder muss man da sozusagen schon auf der obersten Spitze der Maslow'schen Bedürfnispyramide sozusagen angekommen sein? Ein bisschen blöd formuliert.
Nein, ich verstehe schon gut, was du meinst. Selbstbestimmung ist ja auch so ein Begriff, den man gerne dann gleich so absolut und so perfektionistisch deutet. Ne? Ich glaube, alle Menschen wollen Selbstwirksamkeit erleben. Das heißt, sie wollen erleben, dass etwas, was sie tun, Einfluss hat und etwas bewirkt. Und das ist für mich auch schon ein Aspekt der Selbstbestimmung. Also überhaupt Freiräume zu haben, in denen ich wieder, wenn es noch so wenig ist, irgendetwas bewirken kann. Und ich bin jetzt mal so frei und spreche einfach mal von meiner Vision, weil das Thema der gesellschaftlich benachteiligten Menschen, und zwar jetzt nicht im wertenden Sinne, wir besser, die anderen döfer, sondern im Sinne von strukturell Benachteiligter und allen Folgen, die daraus entstehen, Bildung, ganz wesentliches Thema. Ich bin nicht umsonst Diplompädagogin. Ich habe einen Traum und ich würde gerne meinen Traum mal erzählen, meine Vision, wo ich hin will unbedingt. Und von der ich weiß, dass ich die natürlich auf gar keinen Fall alleine umsetzen kann. Aber jetzt erzähle ich sie mal hier. Mhm. Und zwar, mich hat das nie losgelassen mit den Hartz-IV-Empfänger und Empfängerinnen, wie es dann, sagen wir mal, einigermaßen neutral formuliert noch ist. Weil natürlich wollen die genauso wissen, wo sie Freude dran haben, was ihnen gut tut. Und wenn es noch so eingeschränkt, je nachdem, was ein Mensch mitbringt, ist, wo sie Motivation wahrnehmen, also intrinsische Motivation, wo sie sagen, wow, ja, das ist was, da bin ich dabei. Und das Spiel, was ich entwickelt habe, das Wesenskernspiel, mein Traum, meine Vision ist, Menschen mit diesem Ansatz auszubilden, damit sie, wenn sie eben diese Kompetenzen besitzen im Umgang mit diesem schrecklichen, weil das so eine hierarchische Formulierung ist, ihrem Klientel, dass sie mit diesen Arbeiten, mit ihrem Know-how, ich bringe ihnen bei, wie das Spiel geht und ich bringe ihnen bei, wie sie es einsetzen können und begleite sie, wenn nötig, auch noch dahin, wenn aus der Praxis Fragen auftauchen, dass wir das nochmal zusammen uns angucken können. Aber das Ziel geht hinaus und hilft den Leuten, ihre Freiräume, ihre Möglichkeiten zu entdecken, sie mit dem, was ihnen gut tut, zu verbinden. Ihr habt das Know-how, ich habe es nicht. Aber das war von Anfang an das Ziel. Also nicht nur diejenigen, die es sich finanziell leisten können. Und wesentliche Zielgruppe von mir sind ja häufig diejenigen, die auch mit so einem hochsensiblen, hochbegabten Hintergrund möglicherweise kommen, auch zumindest ein Riesenthema mit dem, wie kriege ich meine vielen Interessen unter einem Hut haben. Aber es war immer mein Herzenswunsch, und du merkst ja, wie engagiert ich spreche, es war immer mein Herzenswunsch, Menschen zu finden, die sagen, ja, cool, das funktioniert, da bin ich dabei und das will ich einsetzen.
Ja, das will ich einsetzen für vor allen Dingen die Arbeit in diesen, sagen wir mal, du hast es genannt, pädagogischen Kontexten, ja, in denen wir uns bewegen, in denen natürlich halt irgendwie vielleicht auch für diese Zielgruppe von meinem Podcast gegebenenfalls relevant ist. Ganz grundlegend, und das finde ich wieder den Anknüpfungspunkt an die soziale Arbeit, sind ja solche Konzepte wie Empowerment beispielsweise, die eigentlich genau darauf abzielen. Also es geht eben nicht darum, die Expertenlogik der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter auf die Menschen zu projizieren. Also wir wissen schon, was für dich richtig ist, sondern genau das Gegenteil davon rauszufinden, was, glaube ich, in dem pädagogischen Habitus oder in der Haltung, wie auch immer, immer noch ein Riesenproblem darstellt. Ja, wo man halt irgendwie sagt, so, was weiß ich, meine eigene Werthaltung, meine eigenen Normen, mit denen ich sozusagen groß geworden bin, die hinten anzustellen und wirklich sich darauf einzulassen, was ist denn mein Gegenüber und was will denn das Gegenüber? Ja. Bis hin auch, dass, also das wäre sozusagen die Ausweitung von dem, sagen wir mal, von deinem Wesenskernspiel auf gesellschaftliche Systeme, zu sagen, wie sieht's denn hier eigentlich in unserer Nachbarschaft aus, wie sieht's denn hier eigentlich in unserer Community aus, in unserem Dorf, wie ist denn eigentlich unsere Lebenswelt gestaltet, und damit ranzugehen und nicht mit irgendwelchen vorgefertigten Konzepten im Kopf zu sagen, so und so und so könnten wir das abarbeiten. Und das finde ich schon ein hochgradig spannender Ansatz, der aus meiner Perspektive zumindest da super anknüpfend ist daran. Ja, also Lebenswelt, Orientierung und so weiter und so weiter sind alles solche Begrifflichkeiten.
Also da gehe ich völlig d'accord mit dir. Wenn ich sage, die sollen mit ihren Konzepten arbeiten, dann bedarf es tatsächlich nochmal eine Präzisierung. Das heißt, die Haltung ist es wieder. Ne? Hm. Haltung, mit der ich auf die Menschen gucke, und die Bereitschaft, weiterzulernen, mich weiterzuentwickeln und gemeinsam mit ihnen auch zu gucken. Also ich weiß, ich hatte nur leider selten die Gelegenheit, aber ich habe einmal mit einem 55-Jährigen arbeiten dürfen in meinen Anfangsjahren, der eine klassische Arbeitslosenkarriere hinter sich hatte mit Alkohol und allem Tralala. Und es war nicht so ganz einfach, mit ihm dieses Spiel zu spielen. Es brauchte viel Geduld. Teilweise musste ich ihm Begrifflichkeiten vorgeben, und aber immer wieder fragen, trifft es das? Und das Gute ist, alle Leute können sagen, ja, das trifft es oder eben nicht. Ne? Und das ist dann meine Aufgabe, sie daran zu unterstützen, damit es für sie passt. Und als wir dann fertig waren und ich durchaus angestrengt war, der war so dankbar. Der war so dankbar. Der war so voller Freude, dass er gesagt hat, erst einmal, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich das wert war. Und zum Zweiten, das mal vor sich zu sehen, wo er dachte, so, sein Leben hat ja eine Menge Mist mit sich gebracht und er ist auf ganz vieles gar nicht stolz. Aber zu sagen, hey, da gibt's ja doch einiges Gutes. Da ist ja doch einiges Schönes gewesen. Und dann ist ja die spannende Frage, wenn wir das wissen, was macht man dann damit? Und da braucht es Leute, die bereit sind, loszugehen.
Ja, also finde ich total spannend. Vielleicht hast du noch 2 Minuten, um einmal kurz darauf einzugehen, wie geht dieses Spiel? Also du hast es jetzt schon öfter genannt. Ja, mach's in 3 von mir aus, weil ich habe noch so einen anderen Aspekt dabei, aber da komme ich dann danach drauf. Also einmal kurz zu erläutern, wie gehst du dabei vor?
Ja, also ganz bewusst habe ich auch aus meiner Arbeit mit den Bildungsungewohnten, einen Begriff, den ich damals kreiert habe, weil der mir etwas neutraler erschien als die anderen, habe ich gesagt, es braucht einen Ansatz, der einen ganz, ganz leichten Einstieg ermöglicht. Und das Ganze ich habe natürlich auch von anderen Leuten gelernt, das ist nicht alles auf meinem Mist gewachsen bei diesem Spiel, aber zu sagen, es als Spiel zu machen mit einem ganz leichten Einstieg in die erste Spielrunde, es gibt insgesamt 3, war einmal dieser Zielgruppe geschuldet und zum Zweiten denjenigen geschuldet, und die trifft es in allen Bildungsschichten, die mit entsprechendem Widerstand sich selbst gegenüber beschäftigt sind und sagen, boah, ne, sorry, Angst, lass ich lieber die Finger von. Und dieser leichte Einstieg bedeutet, es gibt insgesamt 60 Kärtchen zur Auswahl, allgemein als Lebensräume beschrieben, auf denen nur einzelne Begrifflichkeiten stehen, wie Ernährung kochen, wie spielen, wie Beruf, wie Job, wie jetzt fallen mir meine eigenen Worte nicht ein, Musik, wie Sprachen, Schulfächer etc., alles Mögliche. Also Lebensräume, in denen Menschen sich einfach bewegen, und man wählt die Kärtchen aus für das Spiel, die positiv besetzt sind, wo man sagt, dass ohne drüber nachzudenken, ich muss es noch gar nicht wissen, aber wenn ich sage, ich nehme die Karte Ernährung kochen, weil es positiv für mich besetzt ist, reicht es. Und damit ist die erste Spielrunde schon fertig, das heißt, das geht ganz fix. In der zweiten Spielrunde wird ganz präzise gefragt, was genau machst du da gerne oder was dich interessiert dich gegebenenfalls. Aber der Fokus liegt auf dem Tun, bezogen auf die Vergangenheit. Wir starten ja in der Kindheit, gehen über die Jugend und im Erwachsenenalter teile ich nochmal zwischen beruflich und privat. Und also Ernährung kochen, dann sagen die einen halt, ich liebe es, mir Gerichte auszudenken. Die nächsten sagen, ich habe total Freude dran, im Supermarkt zu stehen und zu überlegen, was kaufe ich jetzt und was mache ich damit. Die dritten sagen, beim Ernährung kochen, eigentlich macht mir das Essen am meisten Spaß. Und die vierten sagen dies und das. Also ganz, ganz unterschiedliche Antworten. Und es geht nur darum, die kurz und knapp zu erfassen, ganz nüchtern, ganz sachlich. Und festzuhalten. Da kommt natürlich eine Menge.
Christine, ich muss einmal eben kurz die Tür zumachen. Ich bin sofort wieder da, weil ich höre Nebengeräusche bei mir. Ich bin sofort eine Sekunde, Entschuldigung. Ja. Sorry, jetzt bin ich wieder da.
Genau. Das ergibt je nach Person eine Menge an Ergebnissen, was ja auch gewünscht ist, weil es ja schon mal einen tollen Blick aufs eigene Leben wirft, weil man ja mal nur die Aspekte sieht, die positiv besetzt sind und wo man mit Freude dabei ist. Das hat man normalerweise nicht. Das hat unser Bildungssystem eben auch nicht. Ne? Und in der dritten Spielrunde geht es darum, in den einzelnen Tätigkeiten, in jeder einzelnen Tätigkeit, in jedem einzelnen Interesse herauszufinden, was ist eigentlich der Kern der Motivation. Intrinsische Motivation als Fachbegriff, aber intrinsische Motivation umfasst noch mehr. Hier bei mir geht es nur um das, wo du merkst, da bin ich mit dem ganzen Herzen dabei. Und das erarbeiten wir, da gibt es einen Frageprozess, da tue ich die Leute sehr sorgfältig drüber aufklären zunächst, damit sie es verstanden haben, weil mein Ziel ist, dass sie ihre Antwort finden, die für sie stimmig ist und nicht eine sozial erwünschte. Das klappt dann sehr gut, braucht man ein bisschen sich einspielen und dann läuft das immer fluffiger, ist aber trotzdem eine intensive Arbeit, aber mit einem unglaublich guten Ergebnis. Und es ist ganz wesentlich, das Spiel ist komplett bewertungsfrei. Also auch wenn wir beim Spielen merken, bei manchen Sachen, und das merke ich dann, wenn die Leute anfangen, lebhafter zu werden und zu argumentieren, wir brauchen es in diesem Spiel nur nüchtern. Und erst wenn wir weiterarbeiten mit den Ergebnissen, je nach Thema, Anliegen des Menschen, nehmen wir das Thema Bewertung dann mit rein, ne? Weil ich eben nicht mit allen Sachen gleichermaßen mit dem Herzen dabei bin, die mir Freude machen, sondern es gibt eben die, die mich so richtig ins Blubbern bringen, wo das Herz aufgeht, wo es Strahlen im Gesicht ist. Und mit diesen Aspekten, die erarbeiten wir dann nochmal dezidiert und dann gucken wir so, was kann es denn jetzt sein? Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten dann mit weiterzuarbeiten. Und ja, das ist im Kern, das Wesenskernspiel mit einer Reihe von Anschlussmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Zielgruppen. Ich habe halt meine spezielle, die sich über die Jahre entwickelt hat, aber es gibt sehr viel mehr Einsatzbereiche.
Also finde ich total interessant, eben an meine berufliche Historie zurückdenkend, stationäre Jugendhilfe, wo ich sozusagen angefangen habe, mit den Jugendlichen sozusagen gemeinsam zu erarbeiten. Wohin willst du denn? Was ist denn eigentlich dein Wesenskern zum Beispiel? Wäre eine total spannende Sache gewesen. Das machen sicherlich viele pädagogische Einrichtungen schon auch, oftmals aber auf einem anderen Hintergrund, oftmals natürlich auch ein bisschen irgendwie in den sozusagen zeitlichen oder in den Ressourcen Fragen ein bisschen eingeschränkt, weil oftmals gar keine Zeit dafür irgendwie da ist, was aber total sinnvoll wäre, da überhaupt hinzukommen und nicht zu sagen, ja, wir haben hier die Ausbildung als Schreiner und die Ausbildung als, Wasserinstallateur oder sowas und das war's, ja, so, sondern halt wirklich hinzugucken, was willst du denn eigentlich? Und das hat mich eben nur auf diesen zweiten Gedanken nochmal dabei gebracht, den ich immer total spannend finde. Es gibt Berlin, Steglitz, Stadtteilzentrum, Grüße an Thomas Mampel, die da in Berlin die Garage Berlin betreiben, quasi ein Projekt, wo sie sozusagen Menschen aus der Arbeitslosigkeit in die Selbstständigkeit begleiten, weil das ja ein total interessanter Punkt ist, zu sagen, okay, vielleicht gibt es auch beruflich oder sagen wir mal Persönlichkeiten sozusagen, die nicht in unser klassisches System überhaupt reinpassen und selber was machen wollen und dabei begleitet werden müssen. Also das finde ich noch ein interessanter Aspekt
dazu. Ja, also absolut. Das korrespondiert sehr stark mit diesen Bildungszentren, die es zum Teil mit
dem Menschen
aufgetreten sind. Ja. Oder auftreten, ja.
Genau. Jetzt hatten wir am Anfang so ein bisschen die Befürchtung, über was reden wir eigentlich? Und jetzt sind wir inzwischen eine Stunde dabei. Ich glaube, wir könnten unproblematisch weitermachen. Gibt es aus deiner Perspektive noch was, wo du sagen würdest, okay, das würdest du aber gerne noch so aus deiner Logik heraus, was ist für dich New Work sozusagen nochmal ansprechen oder noch mitgeben den Hörerinnen und Hörern? Weil ich finde es erstmal, wir haben nicht über Organisationsentwicklung gesprochen, wir haben nicht über selbstorganisierte Teams gesprochen und das ist gut so, weil das einfach irgendwie sozusagen das Standardrepertoire ist von dem, wie man New Work versteht, sondern eine ganz andere Herangehensweise oder ganz andere Denkweise. Also du musst nicht, ist auch okay so.
Nee. Ich finde es ja eine spannende Frage, aber vielleicht, also ich versuche es jetzt nochmal über die Metaebene zu machen. Das ist eben nicht so ganz einfach zu formulieren, was ist New Work, ist, glaube ich, Teil des Themas, dass es nicht so einfach mehr zu definieren ist, sondern wir unsere individuellen Sichten auf das Thema hat. Aber ich finde es schon total wichtig, sich mit den Grundlagen zu beschäftigen. Und ich erlebe es immer wieder, diejenigen, die das doch inzwischen schon ältere Buch von 2004 von Fridtjof Bergmann lesen, immer noch total inspiriert werden und sagen, es ist so wesentlich, das mal im Kern verstanden zu haben, um was es ihm geht. Also das kann ich nach wie vor allen ans Herz legen, das tatsächlich auch zu tun und dann in den Austausch darüber zu gehen, ob das jetzt online oder offline ist, sich mit anderen zusammenzuschließen und ein Stück weit das zu erforschen. Weil ich denke mal, die Antworten werden heterogen sein, aber sie sollten schon reflektiert sein. Und ich, was ich mir sehr wünschen würde, wäre, dass es noch einen viel stärkeren Fokus auf Kultur gibt. Also wirklich das Ernstnehmen und Nutzen der vielfältigen Angebote, die es ja gibt. Wie gehen wir mit unserem menschlichen So-Sein um und wie können wir das so hinkriegen, dass wir wirklich etwas in dieser Welt bewirken?
Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank dir.
Ja, hat Spaß.
Grüße nach Hannover, Grüße an deinen Mann und ja, genau, mal gucken, wann ich es fertig kriege, wann ich es veröffentlichen kann. Das hat Spaß gemacht. Vielleicht vertiefen wir das nochmal an
einen oder anderen Stelle. Da gäbe es durchaus noch weitere Themen. Hat mir auch ganz viel Spaß gemacht.
Ja, also wirklich dieses Thema ist so groß. Ja, man kann wirklich aus unterschiedlichsten Perspektiven drauf gucken und das finde ich aber das Wichtigste dabei, zu sagen, erstmal lass uns mal diese Perspektiven aufmachen, ja, nicht sozusagen nur an einer Stelle verhaftet zu bleiben, sondern wirklich einfach mal ein bisschen breiter, ein bisschen größer drauf gucken. Ich glaube, das ist ja auch irgendwie Ansatz von dem, wo du noch dran arbeitest, der New Work Mindmap sozusagen, dem Versuch, das Ganze irgendwie nochmal greifbar zu machen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, da mit dir auch weiter zusammenzuarbeiten dazu. Ganz herzlichen Dank an der Stelle. Jetzt aber eine schöne Woche. Wir sind ganz am Anfang von dieser Woche.
Ja, aber sie ist ja super gut gestartet. Ich bin gerade so richtig aufgeladen, hat mir auch ganz viel Spaß gemacht. Schön. Und freue mich auf eine Fortsetzung.
Cool, danke. Ja. Ciao.
Ja. Ciao. Tschüss.
Ja, das war das Gespräch mit Christine Jung. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was davon mitnehmen von unseren Themen, also von den breiten Themen, durch die wir durchgeritten sind sozusagen in diesem Gespräch. Vom Kleinen, also von der Person angefangen, bis aber auch zum ganz Großen, der globalen Perspektive, aus der man New Work sozusagen betrachten kann. Es geht nicht nur um Organisationen. Ich hoffe, dass das deutlich geworden ist und der Aspekt der Kultur, also wie gelingt Kulturveränderung, ist natürlich auch ein hochgradig spannendes Thema in Organisationen, aber auch darüber hinausgehend in sozialen Systemen, in Gesellschaften, in Nachbarschaften, in städtischen Strukturen und so weiter und so weiter. Also ein Thema, mit dem man sich tatsächlich noch ein bisschen länger beschäftigen kann. Gerade nach der Landtagswahl, die gestern hier stattgefunden hat, ist es natürlich ein wichtiger Punkt. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß bei allem, was ihr tut. Vielleicht noch ein bisschen weiter Fahrrad fahren, keine Ahnung. Nur kurz der Hinweis noch darauf, es gibt immer noch die Möglichkeit über Ideequadrat, also über den Podcast und die Shownotes im Podcast, das wollte ich sagen, eine Spende dazulassen. Das gerne, ganz herzlichen Dank für die Menschen, die das bereits getan haben. Das könnt ihr natürlich auch regelmäßig machen, auch da spricht nichts dagegen. würde ich mich drüber freuen. Aber wie gesagt, jetzt könnt ihr das da noch tun. Und ja, soweit erstmal. Falls ihr Themenwünsche habt oder sowas, mit denen man noch reingehen kann in diesem Podcast, immer gerne her damit. Das nächste Thema wird sich auf ein Buch wiederum beziehen, was ich gerade gelesen habe. Und ich werde mit der Autorin über ihr Buch sprechen. Das schon als Spoiler, obwohl ich die Autorin noch gar nicht richtig angefragt habe und noch gar keinen Termin ausgemacht habe. Das werde ich dann jetzt wohl mal irgendwann tun müssen. Erhöht aber den Druck auf mich. Jetzt aber viel Spaß. Habt's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Thank you.